So, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Sack zuzumachen. Und dabei geht er gar nicht zu. Und außerdem ist es kein Sack. Geht's euch gut noch? Schon. Das Evangelium ist auferbauend. Richtig? Das ist eine gute Botschaft. Und die gute Botschaft zieht sich die ganze komplette Bibel durch. Das war schon immer eine gute Botschaft. Die war nicht irgendwann schlecht und wurde dann durch Jesus eine gute Botschaft. Sondern die war immer eine gute Botschaft. Ich weiß nicht, als Donna vorhin gesagt, ja, ich glaube, Donna war es, nicht Gott war das Problem, der sich von uns abgewandt hat wegen der Sünde, sondern wer sich abgewandt hat wegen der Sünde, war der Mensch, richtig? Also nicht Gott hat sich versteckt und musste mit Fell begleitet werden, weil er es nicht ausgehalten hat vor lauter Sünde von Adam und Eva, sondern wer es nicht ausgehalten hat, war Adam und Eva, oder? Ist es nicht ein bisschen bis heute unser Problem, dass wir eher gewohnt sind, wegzulaufen, wenn wir sündigen, anstatt in die Arme Gottes zu laufen? Erstmal verstecken wir uns. Erstmal versuchen wir, selber hinzukriegen. Versuchen wir, selber Lösungen zu finden. Und ganz oft sind diese Lösungen, die am Ende, wenn man es ganz genau nimmt, einen extrem selbstgerechten Ansatz haben. Also die Lösung bei mir zu suchen in dem, und das kann ich sogar mit Bibelstellen und gut christlichen Vorzeichen und Lobpreis machen, indem ich versuche, Gott zu beweisen, dass ich es ja doch hinkriege. Das Problem ganz am Anfang der Schöpfung war, die Schlange kam und die hat eigentlich dem Mensch gesagt, du kannst so sein wie Gott, oder? Da war die Verführung und die Lüge. Und der Mensch hat der Schlange geglaubt. Und was ist passiert? Er ist Gott geworden. Genau, was die Schlange gesagt hat. Du kannst sein wie Gott. Und er ist Gott geworden. Er ist nicht Gott allmächtig geworden, sondern er ist sein eigener Gott geworden. Er musste ab dem Moment selber entscheiden. Er war ab dem Moment sozusagen in dem Fluch, gerechte Handlung zu bringen, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Es ist ganz schlimm für uns Menschen, Gott zu sein, weil dazu sind wir nicht berufen. Aber leider ist es genauso mit Sünde oder mit Schuld, mit Scham, dass wir immer dazu neigen oder gern dazu neigen, einen Ausgleich zu schaffen, eine Buße zu tun, eine bußfertige Haltung zu bringen, ein Werk der Buße zu tun. Ich glaube, Religion ist hier eines der größten Probleme, die sich uns in den Weg stellt, zu einer tiefen Gottesbeziehung. Viele Menschen sagen ja, das Christentum ist eine Religion. Ich widerstehe dem aufs Äußerste. Das Christentum ist keine Religion, sondern das Christentum ist eine lebendige Beziehung. Religion ist Religion. Was die Pharisäer gemacht haben, war Religion. Das Christentum hat nichts mit Religion zu tun. Religion fordert von dir, ein Opfer zu bringen, um Gott nahe zu kommen. Und Religion hat ihren Ursprung in ganz vielen verschiedenen Dingen, aber in erster Linie geht es bei Religion darum, ein Opfer zu bringen, um nahe zu kommen, was richtig zu tun und was Richtiges zu kriegen. Das hört sich erstmal gut an, ganz ehrlich gesagt, weil das Richtige machen und das richtige Ergebnis daraus hervorzubringen, würde jeder sagen, das stimmt ja. Ist aber ganz weit weg von dem, was Jesus unter Gnade versteht. Ich könnte ja sagen, durch meinen disziplinierten Lebensstil des Bibellesens sozusagen komme ich in eine Beziehung zu Gott. Das stimmt aber nicht. Durch meinen disziplinierten Bibellesestil sozusagen weiß ich mehr von Gott. Aber ich komme dadurch nicht in Beziehung. Meine Disziplin bringt mich nicht in eine Beziehung. Meine innere Ordnung bringt mich nicht in eine Beziehung. Sondern was mich in die Beziehung bringt, ist Christus selber. Wenn das nicht so wäre, dann hätte man kein Kreuz gebraucht, oder? Das Kreuz ist die eigentlich gute Botschaft. Was passiert in dem Kreuz? Christus stirbt dort, stimmt. stellvertretend, oder der zieht diese Haut Adams an, dieses Wesen von Adam, diese gefallene Schöpfung, identifiziert sich damit, nimmt es sozusagen alles in sich auf, wird Mensch deswegen, er muss Mensch werden. Und ich weiß nicht, ob ich es bemerkt habe, aber immer ist ein Mensch im Spiel, zum Beispiel im Hesekiel, wo Gott aufgezeigt wird, da ist ein Mensch im Spiel. In der Offenbarung wird Gott aufgezeigt, der Vater, und dann kommt der Löwe, das Lamm und immer ein Mensch, richtig? Das heißt, in alle Ewigkeit wird uns ein Mensch, Christus, der Mensch, vertreten, der in all dem versucht wurde und gelitten hat. Er hat sozusagen unsere Haut, er hat sich mit uns identifiziert, mit uns als gefallener, rebellischer Schöpfung, mit unserer sündhaften Natur. Der ohne Sünde war, hat die Sünde sozusagen, nicht die Tatsünde, sondern die Wesenssünde angezogen. Die Wesenssünde ist, ich schaffe selber, ich kann mich selber erlösen. Das ist auch purer Humanismus, oder? Goethes Faust, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist ein ganz humanistischer Ansatz. Das Problem mit der Sünde ist eigentlich gar nicht da. Wenn ich das Problem der Sünde aber auf mich nehme, dann ist es für mich da. Wenn ich es versuche zu lösen. Richtig? Wenn Christus das Problem der Sünde für mich löst, dann ist es kein Problem für mich. Jetzt könnte eine oder andere sagen, na jetzt legalisieren die noch die Sünde. Jetzt ist es soweit bei Passion. Vor lauter Gnadenpredigt, jetzt wird auch noch Sünde legalisiert. Das kann man machen und tun, was man will. Der Christus hat ja alles bezahlt. Ganz theoretisch würde ich sagen, ja, das stimmt sogar. Ganz ehrlich, du tust sowieso, was du willst. Du versteckst eben, genau. Das ist ja genau das Problem der Sünde. Dass die Sünde da drin liegt, die Ursprungssünde sozusagen, dieses Wesen der Sünde für mich anzuziehen und nicht Christus dieses Wesen der Sünde anziehen zu lassen. Die große Angst, die heute in unserem Land herumgeht, wenn Gnade gepredigt wird, jetzt sind die Hypergrace. Oder? Jetzt gehören die auch zu dieser Gnadenbewegung dazu. Ich glaube, hier wird was missverstanden. Gnade ist nicht die Erlaubnis zu sündigen, sondern Gnade ist die Befähigung, nicht mehr zu sündigen. Christus hat dich nicht zur Sünde befreit, sondern von der Sünde, dass du eben nicht mehr sündigen musst. Aber genauso, dass Sünde keine Konsequenzen mehr hat, keine Trennung mehr hat. Ich will ein bisschen auf ein kleines Bild eingehen, eigentlich ein Riesenbild, aber ich habe nicht so viel Zeit, deswegen kann ich nur kurz drauf eingehen. Schon Paulus hatte mit dem ganzen Ding zu kämpfen, da hat Timo vorhin gesagt, die Galater, oder? Also wer ein anderes Evangelium sagt, der, als ich verkündigt habe, selbst wenn ich das selber wäre oder Engel wäre, der sei verflucht, oder? Was hat er gepredigt für ein Evangelium? Du stirbst mit Christus an diesem Kreuz. Du bist tot. Das ist so eine radikale Botschaft, das ist fast nicht auszuhalten, ist so radikal, oder? Was heißt denn das mit anderen Worten? Du bist tot. Das Kreuz ist ein Zeichen deines Todes. Du bist mit ihm dort gestorben, Ende Gelände. Das alte sündhafte Wesen, die alte sündhafte Natur, das alte fleischliche Wesen ist dort gestorben. Ein Problem, mit dem Paulus gekämpft hat zu dieser Zeit, war Dualismus, griechischer Dualismus, oder? Und Dualismus, ich versuche das mal in ein paar wenigen Worten zu erklären, ist eigentlich so. Die Vorstellung, ich bin hier auf der Erde und Gott oder ein göttliches Wesen ist irgendwo im Himmel oder weit weg im Kosmos und hat mit mir nichts zu tun erstmal. Und meine Bemühung, und hier kommt auch Religion ganz schön rein, meine Bemühung besteht darin, mich diesem göttlichen Wesen zuzuwenden, Opfer zu bringen, mich zu demütigen. Und das findest du in jeder Religion auf der ganzen Welt. Ja? Dieses Opfer, geh mal in Islam, guck mal im Islam, wie du das findest, Opfer zu bringen, damit gnädigerweise Gott, der weit weg ist, sich mir zuwendet. Der Gott ist aber hart. Wenn ich hier vergesse zu segnen, dann kommt von der Seite der Fluch. Bin ich gut drauf und ich segne und tue das Gute, tut er mir auch Gutes. Das heißt, in dem Bild des Dualismus, und Religion hat genau eigentlich das gleiche Bild aufgegriffen, in dem Bild sozusagen ist meine Beziehung und mein Leben und ob ich gesegnet bin oder nicht, abhängig von mir. Richtig? Tue ich das Richtige, reagiert der richtig. Tue ich das Falsche, reagiert er hart. Laufe ich weg von der Beziehung, weil ich gesündigt habe, dreht er sich um und sagt, ich kann es nicht angucken, ich bin zu heilig. Oder? Kennt das irgendjemand? Das Gefühl, ich habe eine Tatsünde begangen, Gott wendet sich von mir ab. Jetzt kommt er nicht mehr mit mir klar. Ich weiß ja, der vergibt mir, also mache ich Folgendes. Ich komme schnell in meine Gebetsleistung und sage, Herr, ab morgen werde ich mehr fasten und beten. Morgen früh stehe ich 10 Minuten früher auf. Ich sage es mal ein bisschen böse. Ich werde dir beweisen, dass ich doch wert bin, dein Sohn zu sein. Kennt ihr den Typ, der draußen auf dem Acker ist und wütend die Steine aus dem Boden rausziehst? Mir gibst du nie einen Kalb. Jetzt, wo der, dein Sohn, nach Hause gekommen ist, das sagt nicht mal mein Bruder. Dem gibst du das Lamm, dem hängst du das geschlachtete Kalb, dem hängst du den Mantel um, den setzt du sofort in Autorität mit dem Ring, der wird als dein Sohn anerkannt und ich muss hier schuften. Das ist Religion, pure Religion. Okay, Sonntag war cool, wir haben eine Predigt gehört, die heißt, die Beziehung zum Vater erneuern. Ja, ich erneuere meine Beziehung zu Gott. Der Herr ist der Herr der zweiten Chance. Nonsens. Pur Nonsens. Der Herr ist nicht der Herr der zweiten Chance. Der Herr ist überhaupt nur deine Chance, eine einzige Chance. Aber was muss ich denn machen, um den Gott, ich sag's mal ganz vorsichtig, zu besänftigen? Der Herr ist ein heiliger Gott. Und ist ein zorniger Gott. Sieht man ja, wie er Jesus am Kreuz bestraft hat. Ich bringe nur ein Vaterbild hier ins Spiel. Wir alle, ob wir das wollen oder nicht, wir haben eine Prägung, oder? Ob wir das wollen oder nicht, wir haben alle eine Brille auf. Und mit dieser Brille sehen wir zu Gott hin. Haben wir eine Sicht zu Gott? Haben wir eine Vorstellung von Gott? Wir haben Erfahrungen gemacht. Hier ein ganz typisches Bild, und das kenne ich von mir selber. Ich habe Diabetes. Und da habe ich vom ersten Moment an gekämpft und gegen den Teufel gekämpft und habe gefeitet und habe Bibelstellen gelernt und habe was weiß ich alles gemacht und der Zucker ist nicht besser geworden. Und ich habe versucht, mich mit meinen Bibelstellen Gott zuzuwenden, dass er doch endlich hört. Ich habe zu Gott oft gesagt, für dich wäre es doch nur ein Augenzwinkern, mich zu heilen. Wo liegt dein Problem? Ich kann so mit Gott reden, glaube ich. Oder? Bis ich eines Tages mir selber zugehört habe, und wahrscheinlich war das einfach die Gnade Gottes, wie ich zu Gott geschrien habe beim Spazierengehen, habe gesagt, jetzt habe ich doch alles gemacht, was du willst, was soll ich denn noch machen? Und hör in mir drin, wie Gott sagt, hör dir mal selber zu. Hör dir mal selber zu. Und habe ich mein Problem entdeckt. Ich habe mich nicht in der Gegenwart Gottes empfunden. Wisst ihr, ich mag Anbetung. Ich liebe Musik machen. Ich liebe Anbetung. Und ganz ehrlich, darf ich ganz ehrlich zu euch sein? Es ist noch nicht so lange her, da habe ich noch nichts von der Gnade verstanden gefühlt. Da war Anbetung machen für mich außerhalb dieser Beziehung. Und ich habe gekrampft innerlich, weil die Salbung funktioniert ja trotzdem. Gott gibt ja Gaben und er macht ja was durch uns. Und es hat funktioniert und Leute waren in der Gegenwart Gottes. Sorry, ich war auf Global Gatherings und da waren im Livestream 500.000 Leute etwa. Und ich habe Rückmeldungen gekriegt. Ich war so in der Gegenwart Gottes. Du hast nur einmal gesungen, du hast nur einmal gespielt und dies und jenes ist passiert. Und ich war auf Konferenzen und habe mir in der ersten Reihe die Handtaschen der Frauen angeguckt. Und habe gedacht, welche würde meiner Frau gefallen. War völlig gelangweilt. Ich war nicht, für mich war das schmerzhaft, weil ich wollte ja unbedingt in die Beziehung. Ich wollte ja unbedingt Gott näher kommen. Aber ich war so, an so einem Punkt so frustriert mit mir selber und mit Gott und mit dieser krampfhaften Anstrengung, nicht mehr getrennt von ihm zu sein, nicht mehr das Gefühl der Isolierung zu haben oder sogar das Gefühl des Missbrauchs. Gott benutzt mich und lässt mich da der Bühnenkasper machen mit seiner Salbung und ich gehe leer aus. Das war oft mein Gefühl. Wisst ihr, das ist riesig enttäuschend, wenn du für jemanden betest, der Diabetes hat und du hast selber Diabetes und der wird gesund und du bleibst krank. Und dann suchst du innerlich nach einer Erklärung. Ich habe manchmal sogar das Gefühl gehabt, Gott macht sich einen Spaß draus. Der will irgendwas in mir provozieren. Heute glaube ich das nicht mehr. Aber damals war es wirklich so. Wir hatten Heilungsgottesdienste und gefühlt alle Diabeteskranke standen vor mir. Und einer nach dem anderen wurde geheilt. Ich habe bei manchen noch nicht mal das Gebet gesprochen. Noch frustrierender, wenn ich wenigstens verantwortlich gewesen wäre. Ihr glaubt nicht, wie oft ich vor dem Erweckungsabend, jetzt nicht mehr, aber Jahre zuvor, vor dem Erweckungsabend, ich habe die Anbetungsleitung und setze mich vorher aufs Klo, obwohl ich gar nicht muss. Sag Gott, mach irgendwas, komm bloß. Weil ich habe keine Chance aus mir raus und habe es noch für demütig gehalten. Was bezwecke ich damit, wenn ich so bete? Was will ich? Gott, der du weit weg bist im Himmel, dein Wille geschehe wie dort oben, ganz weit weg, im Himmel, im Kosmos, irgendwo immer du bist, hier auf der Erde, mir hoffentlich, bitte. Hat nichts mit Beziehung zu tun, ist ein krampfhaftes Arbeiten in Religion. Tut mir leid, dass es so geht bei mir. Heute geht's besser. Was hat Gott eigentlich gemacht? Dieses Gedankengut, dieses Dualistische vermittelt, da ist also vermittelt ein Getrenntsein zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde, zwischen geistlich und nicht geistlich. Wie schnell sind wir dabei zu sagen, oh, das war jetzt aus dem Geist. Oh, das war jetzt die Gegenwart. Und ein anderer steht daneben, denkt, was für eine Gegenwart. Oder, habt ihr das schon mal gehört? Da müssen wir uns erst den Weg frei kämpfen. Vor jeder Anbetung gehört eine ordentliche Proklamation, damit ja die Gegenwart Gottes kommt und dann jagen wir den Teufel. Echt? Ist es notwendig, damit die Gegenwart Gottes kommt? Muss sie denn kommen oder ist sie da? Trennendes Gedankengut. Dualistische Trennung, trennendes Gedankengut. Gott ist weg, ich bin hier, seine Gegenwart ist nicht da, also muss ich dorthin, wo sie ist, oder sie muss zu mir kommen. Zeig mir eine Stelle in der Bibel, wo es irgendwo heißt, dass Gott sich entfernt hätte. Irgendeine. Stimmt, es gibt keine. Du wirst keine finden. Das läuft hier oben ab in unserem Kopf. Das ist alles nur in meinem Kopf. Ihr hört kein Radio, ha? Huh? Dieses Gottesbild, dieses Dualistische, wo Gott auch entfernt und auch hart ist und richtend, oder? Das ist eigentlich ein Bild der Furcht. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich es nicht müsste, würde ich dem Gott gar nicht begegnen wollen. Weil im tiefsten Sinn macht der Gott in dem Bild mit der Brille, macht mir eigentlich Angst. Weil dem kann ich nie gerecht werden. Jeder weiß, dass meine ganze Anstrengung, Gott zu gefallen und nicht zu sündigen, reicht am Ende nicht aus. Ich werde doch wieder sündigen. Und je mehr ich es versuche zu lassen, und das sagt ja auch das Gesetz, je mehr du es versuchst nicht zu tun und heilig zu leben, desto mehr eigentlich lebst du unheilig. Ihr Männer oder Frauen, die ihr mit Pornografie Probleme habt, je mehr versucht aufzuhören und es selber zu versuchen, desto mehr werdet ihr reinfallen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Die Lösung des Problems liegt ja ganz woanders. Die liegt ja am Kreuz. An der Stelle umgehe ich das Kreuz. Hier werde ich selber so zu, hier bin ich selber eigentlich mein Gott, auch mit ganz christlichen, religiösen Vorzeichen. Und es sieht sogar noch gut aus, wenn ich mich bemühe, Gott zu gefallen. Das sieht sogar noch gut aus, wenn ich derjenige bin, der God-Chaser, der Gott sucht und Gott nachläuft. Aber das ist eine völlige Lüge. Die Rechnung geht nicht auf. Du kannst aus dir heraus Gott nicht begegnen, sondern Gott begegnet dir aus ihm heraus. Das Ding läuft völlig andersrum. Und Religion ist was in unserem Kopf eine bestimmte Verwirrung bringt. Ist Gott jetzt wirklich gut oder ist er nicht gut? Ist er komplett dauerhaft segnend oder flucht es noch? Gib dir selbst die Antwort, gib mir eine Antwort. Flucht Gott noch oder nicht? Hat Gott jemals geflucht? Es wird so ruhig hier drin. Ist Gott zornig und straft dich und ist stinkig auf dich, weil du so lebst, wie du lebst? Bist du zu lau? Oh, da bemühe dich mal. Also weißt du, Gott will schon ordentliche Nachfolger. Schließlich hast du einen Auftrag, Nationen zu Jüngern zu machen. Du könntest unterm kontinuierlichen Druck leben. Richtig? Und ehrlich, du kriegst einen religiösen Burnout. Das ist sowas von anstrengend. Das hat mit Christentum nichts, 0,00000 zu tun. Deswegen ist meine Behauptung auch, Religion und Christentum, das sind zwei Welten. Die haben nichts miteinander gemein. So, jetzt habe ich mein Konzept von hinten angefangen und weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Jedes Mal das Gleiche. Und dann wundere ich mich am Ende, wenn die Zeit nicht reicht. Okay. Könnt ihr ein bisschen verstehen, was ich meine? Das Problem kann ich auch nicht in eine Generation reinschieben und sagen, das betrifft nur euch ältere Generation, also mich mit 49. Das Problem betrifft jeden Menschen. Und zwar nicht nur die Christen, auch die Nicht-Christen. Guck mal in den Buddhismus oder in andere Religionen rein, was hier passiert an Opfer bringen. Was für eine Anstrengung hier passiert, um den Millionen und Milliarden von Göttern zu gefallen. Da gibt es noch ein paar so Zwischenformen, aber das spare ich mir jetzt, so Gnostizismus und sowas. Das noch so, sage ich mal, Extremausformungen sind. Christentum ist keine Do-it-yourself-Geschichte. Keine Du-musst-es-tun-Religion. Oder, ich sag's mal ein bisschen so frech, Hashtag Gott um jeden Preis gefallen müssen Religion. In meiner Bibel heißt es, dort wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Richtig? Das heißt, das erste Anzeichen, dass die gute Botschaft des Evangeliums mit sich bringen muss, ist Freiheit. Ich würde dir Folgendes raten, dass du ganz schnell deine Beine in die Hand nimmst sozusagen und abhaust, wo es keine Freiheit gibt. Renn um dein Leben. Wenn irgendwo Religion gepredigt wird, lauf um dein Leben. Hau ab so schnell, wie es geht. Oh, es ist ein Aufruf, deine Gemeinde zu verlassen. Keine Ahnung. Aber wo Religion ist, lauf weg. Warum? Oder wo Gesetzlichkeit ist, kann man auch sagen, lauf weg. Warum? Es wird dich töten. Es wird dich umbringen. Es wird dich lau machen. Es wird dich gleichgültig machen. Es wird dich einlullen. Es wird dir ständig sagen, du hast noch nicht genug gemacht. Du bist noch nicht genug hingegeben. Ich gebe dir Brief und Siegel in fast jeder Veranstaltung. Da kann ich ein Register runterlesen von allen möglichen Sünden, die jemand begehen kann. Und dann mache ich einen Altar-Call, einen Aufruf. Und ich als Prediger kann ich dir hier ein paar Tipps geben. Ja? Du hast immer Leute vorne. Warum? Weil Religion genauso wirkt. Ich sag dir, was du alles falsch machst. Ich jag dir sozusagen ein schlechtes Gewissen ein, ein Schuldgefühl, ein Schamgefühl. Und dann kannst du bringen dein Opfer, deine Hingabe, dein auf den Boden werfen. Du kannst sogar um das Feuer des Heiligen Geistes bitten. Und deine Haltung, wenn die innerlich sozusagen eine gottgefallene Haltung ist, dann wird sie dich nirgends hinbringen, als vielleicht am nächsten Tag in die gleiche Situation und schlimmer. Warum wird es immer schlimmer? Weil wenn du diese Art von Buße getan hast, dass du dich jetzt versprichst zu verändern und du schaffst die Veränderung nicht, ist ja die Konsequenz immer schlimmer, oder? Gott, ich habe dir versprochen, dass ich faste und bete und jetzt bin ich leider wieder reingefallen. Kannst du mir überhaupt noch vergeben? Wie viele Leute habe ich gehört in der Seelsorge, die mir gesagt haben, ich weiß nicht, ob Gott mir überhaupt noch vergeben kann. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Er hat dir schon lang vergeben. Und weißt du noch was? Du hast nichts dazu getan. Nichts, nichts. 0,0. Du warst nicht mal dabei. Und irgendwie doch. Du hast nichts dazu getan. Kannst du was dafür, dass er dich liebt? Weißt du, mit der Liebe Gottes haben wir nicht so das Problem, weil das brauchen wir ganz dringend. Und das sagt uns auch jeder, also schon in der Kinderstunde, dass Gott dich liebt. Das Problem mit der Religion ist, dass Gott dich zwar liebt, aber du dir es verdienen musst. Ich glaube, in Deutschland betrifft es fast jeden. Mich auch. Ist doch erstaunlich, wie oft ich mich selber entdecke, wie ich versuche, Gott zu gefallen. Und es ist nicht so, ich will meinem Papa gefallen und er ist stolz auf mich, sondern es ist die Anstrengung, ihm zu gefallen. Weißt du, da können zwei Leute in der Anbetung stehen und beide reden in Sprachen und beide loben Gott und beide tun es von ganzem Herzen. Und beide bekennen Bibelstellen und beide singen voller Inbrunst mit. Und der eine ist unter Verdammnis und Anklage und sagt, Gott, nimm bloß meinen Lobpreis, ich weiß nicht, ob ich dir gefalle, kannst du mich gnädigerweise annehmen? Und bemüht sich selbst durch Lobpreis und Anbetung in die Nähe Gottes zu kommen, wofür Lobpreis nie da war. Und der andere hat Gnade empfangen und weiß, er hat nichts dazu getan. Und kann in dieser Freiheit in der Anbetung stehen und einfach ein Echo geben. Einfach einen Widerhall geben auf die Liebe Gottes. Das ist pure Anbetung. Äußerlich kannst du das nicht erkennen. Du kannst nur erkennen, wenn du so in dem Radius dieser Leute bist und die sprechen mit dir, dann merkst du Freiheit oder nicht. Weil das Zeichen des Evangeliums ist Freiheit im Geist. Das ist ja das Zeichen der neutestamentlich Gläubigen. Ist ja nicht, was wir alles richtig machen oder was andere falsch machen, sondern das Zeichen der neutestamentlichen Gläubigen ist, die sind vom Geist Gottes geleitet, weil sie Söhne sind. Da liegt es, sag ich mal, da ist das Privileg drin oder da ist der Lebensstil, wie wir leben können, ist da drin beinhaltet, vom Geist geleitet. Im Hebräer heißt es sogar, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, denn der Heilige Geist selbst belehrt euch. Da denkst du mir, ja, aber unterordnen unter die Lehrer. Ja, wärst denn dein Hauptlehrer? Oh, ich rufe dich nicht zur Rebellion in deiner Gemeinde aus. Das mache ich nicht. Ja. Musst du selber entscheiden. Mir geht es jetzt hier gar nicht um das. Sondern mir geht es um deine Brille, um meine Brille. wie sehe ich Gott und empfinde ich mich in einer Trennung, lebe ich in einer Trennung und vielleicht merke ich das gar nicht. Und das kann ich nur in bestimmten Dingen erkennen. Weißt du, jemand, der hier lebt, der schreit danach, Heiliger Geist, überführe mich von Sünde, weil ich muss heilig werden. Keine Ahnung, wo du das her hast, dass der Heilige Geist das macht, aber das steht nicht in der Bibel. Aber das ist gang und gäbe, das zu verkündigen. Es steht in der Bibel drin, der Heilige Geist überführt sie von der Sünde. Das ist die eine Sünde. Der Sünde, dass sie ihn nicht kennen. Das ist Sünde. Gott nicht zu kennen, also Sünde in sich, das sündhafte Wesen, Gott nicht zu kennen. Aber hier steht nicht drin, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, dir ständig die Leviten zu lesen. Sondern was macht der Heilige Geist? Er überführt dich von Gerechtigkeit. Das heißt, er sagt dir eigentlich, hey, das bist du gar nicht. Du bist so. Das ist deine Identität. So bist du ein Sohn oder eine Tochter im Vater. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist kein Sünder, sondern du bist ein Gerechter. Wisst ihr, ich glaube, das Christentum ist auf ganz schön viele Fallen reingefallen der Religion. Ich werde gerade richtig zum Religionshasser. Nicht gegen Menschen, sondern gegen dieses dämonische System. Ich muss eigentlich gegen gar nichts sein, aber das regt mich so auf, weil ich sehe so viele Leute in Gefangenschaft. Sag mir bitte, wo das Wort des Evangeliums noch klar gepredigt wird in unserem Land. Sehr selten höre ich das. Sehr selten. Sehr selten höre ich mal, dass das Wort so gepredigt wird, das Evangelium so gepredigt wird, dass Leuten klar wird. Oder dass die spüren, wie sehr sie in Religion gefangen sind und heraus wollen. Jesus sagt zum Beispiel über das Evangelium, wenn ihr das verkündigt, dann heißt, sie werden mich lieben oder hassen. Sorry, wann bist du das letzte Mal gehasst worden fürs Evangelium? Das ist ja kein Vorwurf. Aber die Frage, die sich da dahinter stellt, ist doch, verkündigen wir denn eine gute Botschaft? Ganz ehrlich, dein bester Freund, der nicht gläubig ist, und du lebst so, und der Gott, den du verkündigst, lebt so, der hat dir den Rücken zugedreht, weil der ist heilig. Und der kann nicht mit Sünde umgehen. Und wenn du so ein Gottesbild hast, der weit weg ist und getrennt, dann wird dein bester Freund niemals zu Gott kommen. Warum? Erstens, der spürt keine Freiheit um dich herum. Oder? Der spürt keine Freiheit um dich herum und er hat Angst davor, genauso gefangen zu sein wie du. Ich habe mir einen Spaß gemacht und habe Leute gefragt, was denkst du über Kirche? Und ich habe Antworten gekriegt, wo Leute gesagt haben, das sind doch die alten Leute, die paar Omas, wo der vorne steht und sagt was völlig Langweiliges und am Ende wollen sie nur dein Geld. Und mit Kirche verbindet man heute Armut, oder? Maximal soziale Dienste. Und man verbindet irgendein, wenn du dorthin gehst, dann musst du dich anstrengen, um Gott zu gefallen. Das ist also ganz ehrlich, das ist 0,0 attraktiv. Da will doch keiner hin. Komm zu uns und du darfst nichts mehr. Komm zu uns und wir verbieten dir alles. Komm zu uns und wir sagen dir, wie die Gemeindeordnung 1 bis 10 geht, unsere neuen 10 Gebote. Was soll an dem Blick oder Christentum oder Art von Hingabe, Rituale, was soll an dem bitte attraktiv sein? Wer will dir hinterherlaufen, wenn du so denkst? Also wer sagt denn hier, jetzt habe ich endlich Christus entdeckt, den wahren Erlöser? Kommen wir knien uns zusammen hin und jammern zusammen. Sorry, ich sag's ein bisschen hart heute, okay? Das mache ich absichtlich, weil den Gott gibt's gar nicht. Das ist nämlich kein Gott, das ist ein Götze. Und das ist eine Vorstellung, die Dualismus und Gnostizismus und was weiß ich alles für Ismen uns gelehrt haben. Am Ende ist es eine Art Selbsterlösungstrip und hat nichts mit dem wahren Evangelium zu tun. Ich will mal das Evangelium von einer anderen Seite angucken und einfach mal einen Blick wagen mit einer neuen Brille, die ich so die letzten Jahre bekommen habe. Ich nehme euch auf den Weg mit. Ich sage nicht, dass der Weisheit letzter Schluss. Das ist einfach eine Sicht. Vielleicht können wir mal die Bibelstelle hinschmeißen, da aus Kolosser 1, 9. Oder geht es vorher los? Ne, Kolosser 1, 3 bis 5. Haben wir eins weiter? Jawohl, danke. Oh, das kann man fast nicht lesen. Ich lese es euch vor. Da heißt es, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Da könnten wir jetzt schon eine Predigt draus machen, die Liebe zu den Heiligen. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch, hört zu, in der ganzen Welt, ich habe mir in Klammer hingeschrieben, das griechische Wort heißt Kosmos oder Universum, wie es in der ganzen Welt Kosmos, Universum ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Hier lesen wir ein paar Sachen raus. Zum einen, das Evangelium ist eine Hoffnung, die gepredigt wurde. Ein evangelistischer Druck wäre, wenn wir nicht rausgehen und die letzten paar auf dieser absaufenden Titanic-Welt retten auf unser kleines Beiboot Gemeinde, dann sind die für alle Ewigkeiten verdammt und verloren. Wir müssen das Evangelium predigen. Ich glaube, das ist ein Teil richtig dran. Wir sollen das Evangelium predigen. Aber die Hauptwahrheit beim Evangelium ist, macht Nationen zu Jüngern. Jetzt kommt hier aber ein Punkt, auf den ich raus will. Es ist alles gepredigt worden bereits. Es wurde der ganzen Welt, dem ganzen Kosmos, dem ganzen Universum wurde bereits das Evangelium gepredigt. Ich habe es nicht geschrieben, es steht hier. Okay? Es wurde nicht ausschließlich durch Evangelisten verbreitet, sondern es ist eine grundlegende Veränderung der Lage. Das Kreuz war eine grundsätzliche, grundlegende Veränderung der Lage, ein Paradigmenwechsel. Es gab praktisch ein Vorher und ein Nachher. Bis dorthin war Gesetz und dann gab es einen Paradigmenwechsel und deswegen sagt Jesus vom Johannes der Täufer, das war der größte möglicherweise im alten Bund, ist der kleinste im neuen Bund. Oder? Auf einmal ändert sich, das ist ein Paradigmenwechsel, ein Wechsel der Lage, es ändert sich die komplette Lage, vorher, nachher, früher, jetzt, alt, neu. Das ist ein absoluter Wechsel. Deswegen ist es auch das Kreuz ist in sich selber eine Verkündigung in den ganzen Kosmos. Ich glaube sogar, dass Gott selber der größte Evangelist ist. Der Heilige Geist der größte Verkündiger seiner Botschaft. Weil ich hätte die Vermutung, dass wir in einer falschen Brille das Evangelium verkündigen, wenn er es nicht selber macht. Das ist sozusagen eine Antwort auf die damalige oder die nicht damalige, aber die Weltlage. Die Welt in Gefangenschaft im sündhaften Wesen des Abfalls. Und das ist sozusagen die Verkündigung Gottes. Der hat auch diesen Paradigmenwechsel nicht den paar Gläubigen überlassen. Obwohl die Hammer waren. Da heißt es von den Jüngern, das sind die, die den Erdkreis bewegen, oder? In Aufruhr bringen. Das war super, aber ehrlich, das war nur an einem Fleck auf der Erde. Und bis heute ist es noch nicht überall auf die ganze Erde durchgedrungen. Aber hier heißt dieser Paradigmenwechsel, das wurde verkündigt der ganzen Welt. Und wir sind welche, die das offenbar machen, wo wir sind. 1. Johannes 1,29, da heißt das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Interessanterweise heißt es hier nicht das Lamm, das die Sünde der Christen hinwegnimmt. Die Bezeichnung Christ gab es zu der Zeit ja überhaupt nicht. Das ist ja eine spätere Einführung. Eigentlich war das Wort Christen eher ein Schimpfwort. So hat man diese Jesus-Nachfolger bezeichnet, die radikalen Fundamentalisten. Aber Christ war eigentlich nie ein schönes Wort zu der Zeit, sondern es war ein Schimpfwort. Das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Lass dir mal auf der Zunge zergehen, was das Lamm gemacht hat. Hier heißt es nicht das Lamm, das die Sünde der Christen hinwegnimmt, wenn sie drum bitten. Ganz ehrlich gesagt, du hast ja nicht mal gelebt. Wie hättest du drum bitten können? Viele Gläubige sagen heute, und es wird auch viel verkündigt, es wird dir nur die Sünde vergeben, für die du um Vergebung gebeten hast. Das würde aber implizieren, dass Christus jedes Mal nochmal sterben müsste, wenn du gesündigt hast. Christus ist ja in der Vergangenheit gestorben, oder? Für uns. 2000 Jahre her. Also wenn du glauben kannst, dass Christus die Sünde, die du heute um Vergebung bittest, dir wegnehmen kann, und es ist 2000 Jahre her, so viel Glaube hast du gar nicht, dann kannst du doch auch glauben, dass er die Sünde von morgen auch weggenommen hat. Wo liegt das Problem? Und die Sünde von gestern auch. Und von vorgestern. Und von vor 10 Jahren. Wenn es hier heißt, das Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt, warum machen wir diesen Hasenfuß da dran, nur wenn du um Vergebung gebeten hast? Weißt du, wo das herkommt? Hier. Von der Seite kommt es. Wenn du um Vergebung bittest, dann vergibt er dir. Das stimmt. Und auf welcher Grundlage? Auf der gleichen Grundlage wie morgen und gestern und heute. Immer die gleiche Grundlage. Das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Was ist, wenn er es wegträgt? Wo ist sie denn dann? Weg. Einfache Antwort. Wir Christen beschäftigen uns so sehr mit Sünde, mit Tatsünde, dass wir vergessen, dass die Sünde weggetragen wurde. Offenbarung 13,8. Das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, hat Timo heute schon mal zitiert. Da ist also doch das Evangelium nicht erst am Kreuz geschrieben worden, sondern am Kreuz war die Versiegelung. Wir wurden versiegelt mit Blut. Ein Bund, ein Blutsbund wurde geschlossen. Eine Versiegelung. Aber das Evangelium war weit lang vorher bekannt. Das war eine beschlossene Sache. Ich glaube nicht, wie manche Leute das sagen, oh, wenn das schiefgegangen wäre bei Jesus, dann wären wir jetzt schlecht dran. Das war ein lang ausgeklügelter Plan, voller Weisheit Gottes. Was macht Religion? Da will ich kurz einhaken. Religion oder Dualismus will uns sagen, ich hole mal diese Art von Gott ein bisschen her, und jetzt nehme ich den mal als Teufel. Gott und der Teufel sind gleichwertig. Engelchen, Teufelchen. Und wer länger reinredet, gewinnt. Sonntags gewinnt das Engelchen, montags wahrscheinlich das Teufelchen, da bist du noch müder, kein Bock auf die Woche. Wir bilden innerlich eine Waage. Oh, welche Seite gehen wir? Ja? Typisches Christentumverhalten. Hoffentlich kann ich heilig leben. Oh, ich falle ein bisschen auf die Seite. So fast wie Surfen. Das stellt Sünde und Gnade auf die gleiche Ebene. Das stellt Tod und Leben auf die gleiche Ebene. Gleichgewichtig, gleichwert, gleichwertig. Was sagt die Bibel? Der Tod wurde vom Leben verschlungen. So Wie so ein Frosch, der so eine Fliege. Und nicht mehr, wahrscheinlich weniger. Dort, wo die Sünde groß war, ist die Gnade größer. Nein, weitaus mächtiger steht da, nicht größer. Weitaus mächtiger. Versteht ihr? Das macht Religion mit mir. Das macht dualistisches Denken mit mir. Das stellt alles gleichmäßig auf eine Ebene und es hängt von mir ab, wie ich mich verhalte. Verhalte ich mich richtig, gewinnt Engelchen. Verhalte ich mich falsch, gewinnt Teufelchen. Und ich bin diesem Hin und Her ausgeliefert. Was für ein Scheißleben. Ohne Freude. Das kann keine Freude machen. Sorry, wenn ich so einen bösen Ausdruck gebrauche. Zum Glück ist mein Enkel nicht da. Da darf man so Worte nicht in den Mund nehmen. Der wiederholt es sofort. Der ist gute drei und blabbert alles nach. Aber ganz ehrlich, ich finde kein besseres Wort dafür als so ein wirklich mystisches Leben. Das ist pure Traurigkeit. Okay, wir gehen weiter in dem Evangelium. Versteht ihr ein bisschen, wo ich raus will? Wir haben falsche Vergleiche in uns. Als wenn der Teufel eine Macht hätte. Als wenn das Blut nicht ausreichen würde für Sünde. Lass uns ein bisschen weitergehen. Da gibt es einen Lebensstil, der aus diesem Evangelium fließt. Kolosser 1, 9 bis 14. Könnt ihr hinmachen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Wer gibt es? Der Geist. Ja, nicht du selber, der Geist gibt es. Also die Leitung des Geistes. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Der eine einzige Weg, die Leitung des Geistes, führt dich zum Gott wohlgefälligen Leben. Nicht du selber. Die Leitung des Geistes führt dich dorthin. Nicht deine Hingabe, nicht deine Veränderung, nicht dein powervolles Gebet. Die Leitung des Geistes, der einzige Weg, den das Neue Testament aufzeigt. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierde des Fleisches keinesfalls vollbringen. Wo wandeln wir? Was machen wir aber? Wir halten uns auf der Seite des Fleisches auf. Wir werden keinesfalls vollbringen. Keinesfalls werde ich vollbringen. Keinesfalls. Und ich bekenne mir den Wolf. Uns ändert nichts. Das ist ein bisschen wie bei dem Wort des Glaubenstyp, der in der Hölle landet und sagt, ich bekenne, ich bin nicht hier. Ein Leben, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Das ist doch eine geniale Verheißung. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, hat die Donna gerade drüber geredet, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Wer tut's? Ha? Wer tut's? Sag's doch mal, wer tut's? Der Geist. Der Geist, der Geist. Nicht ich muss es tun, geduldig und standhaft bleiben. Er tut's. Er hat das Gesetz nicht so sehr bewiesen, dass es nicht von uns ausgeht. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Gibt's ein Erbe. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst und sind unsere Sünden vergeben. Sind vergeben, steht in Vergangenheitsform. Habt ihr gelesen? Nicht werden vergeben, sondern sind vergeben. Du kannst überall durchgucken, wo es um Schuld oder Sünde im Neuen Testament geht. Da dass es immer in Vergangenheitsform geschrieben ist. Und wenn du das im Griechischen anguckst, wo es um das Blut Jesu geht, es reinigt, dann wirst du feststellen, dass es in einer Form geschrieben ist, die sich ständig wiederholt. In einer sich ständig wiederholenden Zeitform. Das Blut reinigt kontinuierlich, immer, 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 immer. Es ist immer am Wirken, ob du gebetet hast oder nicht gebetet hast. Ich sage nicht, ich rufe nicht hier zum Lebensstil auf, mach was du willst, das Blut reinigt doch dauernd. Ich rufe zum Lebensstil auf, im Heiligen Geist zu wandeln. Was macht der Heilige Geist? Er macht dich Christus ständig ähnlicher. Er sagt dir die ganze Zeit, selbst wenn du sündigst, du bist aber ein Sohn. Was hat Jesus in dem Bild vom verlorenen Sohn zu dem Schweinekerl gesagt, der gestunken hat wie irgendwas? Was hat der Vater hier gemacht? Das Gewand hoch, gerannt, unüblich für einen Patriarch, rausgegangen, umarmt, noch vor der sein Verschen sagen konnte. Oder? Und vielleicht hat er es noch in den Mantel da reingemurmelt. Der hat gesagt, bringt sofort neue Schuhe, bringt sofort ein Kleid, bringt sofort den Ring, schlachtet sofort das Kalb. Jetzt. Was hat der Sohn gemacht? Nichts. Nichts. Nur gestunken wahrscheinlich. Merkt ihr in dem Beispiel, da war nicht mal eine Waschung nötig. Der ist noch nicht mal vorher ins Haus, oh, lass mich erst kurz Zähne putzen, habe ich 3 Wochen nicht mehr. Und übrigens, ich stink nach Schwein, was für ein Jude er, Schlimmste war. Da spricht er aufs Gesetz an, was man darf und nicht darf. Schwein für einen Jude, oder? Gesetz, das Schlimmste, was man essen kann. Das Beispiel vom verlorenen Sohn hat ganz viel Potenzial. Hier redet es eigentlich von Gesetz und Gnade, oder? Oder von Religiosität und christlicher Beziehung. Gut, wir lesen ein bisschen weiter. Oh, wie spät haben wir es eigentlich? Ach, du gute Güte. Jetzt wird's hart. 2 Minuten und ich bin noch nicht mal am Anfang. Habt ihr was gelernt? Und dann können wir aufhören. Nee, das muss ich euch lesen, weil darauf kommt es an. Also wir haben Vergebung unserer Sünde, okay? Jetzt lesen wir noch schnell den nächsten Teil, Kolosser 1, 15 bis 23. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Wo? Drüber. Ja? Nicht gleichwertig. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auch was auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und es hat in ihm sein Ziel. Jesus ist das Ziel des kompletten Universums. Er war vor allem anderen da. Ist also nicht erst vor 2000 Jahren geboren. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn. Dieses iPhone von Apple besteht nicht durch Apple. Die hatten lediglich eine kreative Idee, wie man gutes Design machen kann. Die Jacke besteht durch Gott. Das Material, deine Ohren, deine Haare, das besteht durch Gott. Du bist gar nicht ohne ihn. Du kannst nicht existieren. Kein Material kann existieren. Trennendes Denken sagt uns dualistisch, ich existiere für mich, Gott existiert für sich. Ein Glück, wenn wir uns begegnen. Für einen Hebräer völlig hirnrissig so zu denken, der würde nie auf die Idee kommen. Der Hebräer denkt ganzheitlich. Der hat nie ein trennendes dualistisches Ding gemacht. Der Hebräer denkt ganzheitlich, der sagt, Jesus, der ist in dem Baum. Gott ist im Wind, oder? Der ist im Erdbeben, der ist überall drin, der ist in jeder Person, gläubig oder nicht gläubig. Ui, jetzt wird's spannend. Ich habe gedacht, Gott ist nur in den Gläubigen. Nein, niemand kann existieren ohne Gott. Was glaubst du, wo die Welt ihre tollen Gaben her haben? Selber erfunden oder was? Oder Schweizer? Ist doch Quatsch. Trennende Denkweise sagt dir, ich bin Christ, ich bin was Besseres. Die da draußen, wir hier drinnen. dualistisches Denken, oder? Die böse Welt, der tolle Christ. Ganz ehrlich, also ich glaube, es gibt viele Nichtchristen, die wesentlich besser leben und gesünder leben und aufrichtiger leben und sozialer unterwegs sind und lieben als manche Christen. Kein Wunder, er hat sie alle gemacht. Kein Wunder, er hat sie alles gemacht. Heißt es jetzt, die brauchen keine Erlösung mehr? Doch, guck mal die Bibel an, da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn bedeckt die Erde wie Wasser die Meere. Das steht da. Da steht nicht, eines Tages wird die Herrlichkeit des Herrn die Erde bedecken wie Wasser die Meere, sondern das heißt, das bedeckt schon. Aber was fehlt, ist die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Überall ist Herrlichkeit drin. Gott hat alles gemacht. Gott ist herrlich als Person. Er kann gar nicht anders. Aber was fehlt, ist die Offenbarung. Lass uns hier noch einen Schritt weitergehen. Ich kann nicht aufhören jetzt. Hier heißt es in Vers 19, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, Jesus, zu wohnen und durch ihn, Jesus, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Hier ist nicht die Frage, eines Tages, wenn du mich getroffen hast, weil ich bin der spezielle Evangelist, was ich überhaupt nicht bin, dann versöhnt sich Gott mit dir. Gott hat sich bereits mit jedem Menschen, mit jeder Pflanze, mit dem Wasser, mit dem Meeresspiegel und der Klimaveränderung versöhnt. Wenn wir das nicht erkennen, dann können wir keine Versöhner sein, in der Versöhnungsbotschaft unterwegs sein, weil das ist die wahre gute Botschaft. Die Botschaft ist ja nicht, eines Tages wird ein Christus kommen und wird sich ans Kreuz nageln lassen für dich. Richtig? Das ist eine Zukunftsbotschaft. Das ist wie Erweckung wird irgendwann kommen Botschaft. Und du wartest seit 20 Jahren und die kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Dabei ist die Herrlichkeit schon da. Die gute Botschaft ist, der Christus hat sich bereits ans Kreuz nageln lassen und hat sich bereits mit der ganzen Welt versöhnt. Und zwar mit jedem Grashalm. Mit jedem bisschen Luft hat er sich versöhnt. Was ist jetzt unsere Aufgabe der guten Botschaft? Was ist denn jetzt die gute Botschaft? Hast du schon gehört? Gott hat den Preis bezahlt. Er hat sich mit dir versöhnt. Und auf einmal wirst du zum Botschafter der Versöhnung und nicht mehr zum Botschafter. Gefall mal Gott, weil wenn du ihm nicht gefällst, kann es sein, dein Arsch geht auf Grundeis. Und du landest direkt in der Hölle. Ist doch keine gute Botschaft. Die gute Botschaft ist doch, der hat es schon gemacht. Und er ist überall drin, er ist sogar in dir. Frag doch mal jemand so Begabten, der Supergaben hat, woher hast du es denn? Und entweder gibt es keine Antwort. Ich habe von ein paar guten Musikern gehört, die so krass unterwegs sind, die sagen, ich weiß, dass ich diese Gabe nicht von mir habe. Da muss es an Gott geben. Leute kommen über die Güte Gottes leidet zur Umkehr. Nicht die Strafe Gottes. Nicht die Sünde. Nicht die Erkenntnis. Sondern die Güte Gottes. Was ist denn die Güte Gottes, wenn er sich mit allem versöhnt hat? Das ist doch pure Güte. Das ist doch sein ganzes Wesen, das er begabt hat und befähigt hat und dass er will, dass die ganze Welt errettet wird. Und zur Erkenntnis der, zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit. Hier heißt es nicht, er will, dass die Wahrheit endlich kommt. Die ist schon da. Er will, dass die Welt zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Richtig? Das ist eine ganz andere Botschaft. Huhu. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Durch die Versöhnung des Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Ich lese immer noch aus Kolosser. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Auch ihr. Also nicht nur ihr, sondern auch ihr. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Das ist das Evangelium. Also jetzt die Frage, ist alles vollbracht? Aber hallo? Und bist du da eingeschlossen in dem alles vollbracht? Oder musst du noch vollbringen? So ein tolles Evangelium. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm mal, du hast ein tolles Evangelium. Das ist die beste Botschaft. Die ist fast zu gut, um wahr zu sein. Schakalaka. Huhu. So schade, schon sechs. Sollen wir noch weitermachen? Das Evangelium macht frei. Wenn es das nicht macht, ich sag's dir nochmal, lauf weg. Renn um dein Leben. Lauf weg. Gell, ihr versteht mich nicht falsch, wenn ich sowas sag. Obwohl ich es ganz ernst meine. Ihr gebt mir also noch 10 Minuten. Richtig? Die Donna hat vorhin was gesagt. Und da will ich damit abschließen, das wahre Gottesbild. Wir wissen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, richtig? Hier heißt von Gott von einer Mehrzahl. Am Anfang schufen Götter, Gott, Gottheit, ja? Vater, Sohn und Geist, wissen wir, schufen Himmel und Erde. Und haben den Mensch gemacht zu was? Zum Ebenbild, oder? Das Wort, das hier verwendet wird für diese Dreieinigkeit ist nicht der direkt biblische Begriff. Das findet man so nicht als Wort, aber man findet die Dreieinigkeit an ganz vielen Stellen, von Anfang bis Ende. Diese Einheit hier oder Dreieinheit oder diese Beziehung hier ist pures, wahres Glück. Die sind in sich zufrieden und glücklich, die haben alles, was sie brauchen. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ja, Gott weint über die Situation in der Welt. Dann habe ich gesagt, nein, keinesfalls. Gott ist so traurig über die Umstände bei uns Gläubigen. Vielleicht ein bisschen. Das würde aber implizieren, er hat es nicht in der Hand. Und keinesfalls hat er es nicht in der Hand, er hat es voll in der Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ja, schon mal gelernt als Kinderlied. Dieses Wort hier, das man hier verwendet im Griechischen, heißt Pros. Und dieses Wort Pros beinhaltet, was die Donna heute gesagt hat in Bezug auf Mose. Nämlich face to face, Angesicht zu Angesicht, in den Augen haben und pures Glück und pure Freude, Zufriedenheit oder lass es uns Reich Gottes gemäß ausdrücken, Freude, Friede und Gerechtigkeit. Empfindend, füreinander gebend und nehmend. Das ist eine herrliche Beziehung hier, die hier stattfindet. Das ist die vollkommene, perfekte Einheit. Und hier ist nicht Einheit in dem Sinn von gib mir alles, damit ich hab, sondern hier ist immer freilassende, loslösende Beziehung. Ich gebe dir alles und ich klammer dich nicht, ich lasse dich frei. Das ist richtig ehrliche Beziehung. In mancher Ehe wird es ja nicht so gelebt, da wird dir geklammert und nicht freigelassen und du musst mir geben, du bist für mich verpflichtet und wenn du mir nicht gibst, dann sterbe ich und ich kann gar nicht mehr leben und ich brauche dich. Hier ist, ich will dich. Ich will mit dir. Wir sind so, hier Vater, Sohn und Geist, so eine tiefe Einheit. Ich würde so gerne noch darauf eingehen, wo Jesus dann um diese Einheit bittet. Vater, mach sie eins wie du und ich, Johannes 17, wie du und ich, wie wir eins sind. Gib ihnen meine Herrlichkeit, gib ihnen deine Herrlichkeit, wie du mir, so ich auch dir. Auf einmal durch das Kreuz, durch den Bund, den Jesus mit sich selber in Gott geschlossen hat, der Vater und ich sind eins, der Vater ist nicht oben, der Vater und ich sind eins. Jesus war nie außerhalb von diesem Bund. Er war nie außerhalb von dieser Dreieinigkeit, nicht mal am Kreuz. Er war immer in dieser Einigkeit, immer. Es gab keine Trennung. Es gab keine Trennung zwischen Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist. Gibt es bis heute nicht. Auch wenn der Heilige Geist hier ist auf der Erde, ist er ja auch hier. Und er ist durch den hier und durch den hier und durch dich hier. Jetzt bist du mittendrin in dieser Einheit, face to face, mit Heiligem Geist, mit Vater, mit Sohn, oder? Das ist die wahre, das wahre Evangelium, was passiert. Und das ist auch die Sehnsucht des Evangeliums, das Gott der Vater hat. Vater, ich bin gekommen in dein Eigentum, aber die Deinen haben dich nicht angenommen, Johannes 1, oder? Die, die du mir gegeben hast, gebe ich dir, Johannes 17 am Ende. Die du mir gegeben hast, sind dein. Alles, was mein ist, ist dein. Kommt es euch ein bisschen bekannt vor? Ich zitiere nur Bibelstellen. Ich tue nicht aus mir selber heraus, was ich den Vater tun sehe, tue ich, sehe, face to face. Es ist so interessant, dass es in der Bibel ganz oft heißt, und siehe, er sprach. Eigentlich heißt siehe, er sieht. Und siehe, sehen. Herrlichkeit, face to face, Angesicht zu Angesicht. Bist du innerhalb dieser Beziehung drin, und das bist du, dann ist hier die vollkommene Erfüllung des Lebens in Fülle und Überfluss, von dem Jesus redet. Johannes 10, 10. Ich habe euch Leben gegeben, Leben im Überfluss. Richtig? Das findet hier drin statt und ausschließlich hier. Musst du für den Zustand in den Gottesdienst gehen? Nein, aber du kannst. Vielleicht hilft es im Gottesdienst. Musst du zu dem Zustand, wenn du für jemanden Kranken betest, dann immer erst dich hinein manövrieren? Oh, ich bin jetzt in Gott, ich bin in Gott, ich bin in Gott, ich bin in Gott. Nee, das ist Buddhismus. Bist du kontinuierlich in diesem herrlichen Zustand? Und erfüllst du die Sehnsucht des Vaters, seine Sehnsucht nach tiefster Gemeinschaft und Beziehung? Lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Das ist seine Sehnsucht, dass du Teil dieser Dreieinigkeit geworden bist. Seine Sehnsucht ist erfüllt. Er ist happy, happy, glücklich. Er ist überaus strahlend. Der hat kein schlechtes Gefühl. Der, da drüben, der Schwarze, der hat ein schlechtes Gefühl. Der ist sauer, wenn du nicht kommst. Der hat dich schon. Der besitzt dich. Der herrscht über allem. Aus dem bist du gemacht. Dein Material, dein Stoff, in ihm leben, weben und sind wir. Du existierst gar nicht außerhalb dieser Einheit. Unser Problem, wir haben es noch nicht gesehen. Wir haben es noch nicht geschnallt. Das nennt man Offenbarung. Schnallen. Das neudeutsche Wort. Schnall's doch endlich. Krieg Offenbarung. Jesus, gib uns den Heiligen Geist der Offenbarung, damit wir diese Glückseligkeit erkennen. Damit wir diese Schönheit erkennen. Und zwar in uns, so wie du, in mir, ich, in ihnen, die Herrlichkeit. Und genauso in dir und in dir und in dir und in diesem Material und in dieser Schreinerei und in meinem Nachbarn und in meinem besten Kumpel, der immer noch nicht glaubt. Fang an, mit Augen des Geistes zu sehen, geistgeleitet zu leben. Dann hast du Offenbarung von Christus in jeder möglichen und unmöglichen Situation. Weißt du, ich habe kein Interesse mehr, Dämonen zu sehen und irgendwas auszujagen. Was ich Interesse habe, seit ich das glaube, habe ich noch nicht einen einzigen Dämon gesehen, der sich in meine Nähe getraut hat. Seit ich das glaube oder das erkenne, Offenbarung habe darüber, hatte ich keinen Albtraum mehr von Hexen und keine Angriffe mehr. Seit ich das erlebe, habe ich tiefsten Frieden in mir. Seit ich hier Offenbarung habe von dem, bin ich nicht mehr isoliert und allein, selbst nicht auf der Bühne. Und wenn Tausende vor dir stehen, kannst du dich ja trotzdem allein fühlen. Ich bin nie mehr wieder allein. Ich habe keine Einsamkeit mehr. Ich bin nicht mehr isoliert. Können Leute da sein oder nicht? Das ist nicht. Das hier ist meine Familie. Das ist meine Originalfamilie. Meine Eltern sind Hammer. Ich liebe meine Eltern. Meine Schwester und meine Brüder, mein Bruder ist hier übrigens, ist meine Familie, meine irdische Familie. Und ich liebe die. Aber die können mir das nicht geben. Und ganz ehrlich, ihr liebe Familie Gottes, ihr löst manchmal Schmerz in mir aus. Schon mal gehört? Ich bin heute nicht begrüßt worden. Ja, das gucke ich halt auch nicht mehr den Pastor an. Und wenn die nicht mein Lieblingslied singen in der Anbetung, dann bin ich erstmal beleidigt. Überhaupt ist ja hier zu laut. Hinten als Europax. Und sowas Blödes, die haben Männer und Frauen im gleichen Klo. Du kannst dich an allem aufregen, was du willst. Die perfekte, vollkommene Familie ist hier. Das ist deine Familie. Jetzt überleg mal nur ganz kurz, wie du mit Schmerz umgehst. Schmerz aus der Vergangenheit. Jemand hat dir einen Karren gefahren. Deine Eltern haben dich verletzt, du bist verlassen worden, oder. Wo musst du hingehen? Wo ist kein Schmerz und kein Leid? Wo wird jene Träne abgewischt? Wo ist perfekte, vollkommene Einheit und Glück und Zufriedenheit? Ich bin schon da, ihr könnt auch hier vorne hinsitzen. Versteht ihr, um was es geht? Hier ist keine Trennung möglich. Die Trennung findet in deinem Kopf statt. Kommt aus deiner Prägung, wo immer her. Ganz ehrlich, schmeiß den Müll weg. Lauf, Forrest. Lauf weg, lauf so schnell du kannst aus Religiosität. Komm rein in diese Einheit. Wann kannst du da sein? Immer. Wie kommst du da rein? Gar nicht, du bist schon drin. Musst du vorher dich reinigen? Nein, du bist nicht im alten Bund. Musst du alles einhalten, alle Gesetze deswegen? Nein, musst du nicht. Die sind schon eingehalten. Die sind erfüllt sogar weitaus mehr. Kannst du rein, wenn du, oder bist du drin, trotz wenn du gesündigt hast, Tatsünde, klein Porno reingezogen? Bist du immer noch drin? Ja, er wird dich nicht verlassen noch versäumen. War Israel denn drin? Das ist die Hausaufgabe. Amen.